Deutschlandfunk, Medias Res.
Sebastian Wellendorf ist mein Name. Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Um die Inhalte des TV-Duells zwischen Joe Biden und Donald Trump ging es an Tag 1 nach deren Aufeinandertreffen. Dann aber rückte doch wieder zunehmend das Thema Gesundheit in den Fokus, auch medial. Joe Biden hat es angesprochen, er sei müde und erkältet gewesen bei der Debatte. Aha. Und nun werden nicht nur bei den Demokraten wieder Stimmen in Sachen Alternativen lauter, auch die New York Times rückt das Thema präsidiale Gesundheit sehr prominent auf den Titel, was ungewöhnlich ist. Unser erstes Thema. Ja, worum geht es hier? Um eine Art Gesundheitswahlkampagne zu Lasten des Präsidenten oder sind mediale Spekulationen um dessen Amtsfähigkeit doch mehr als gerechtfertigt? Kurt Knüpfer ist Politikwissenschaftler am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien in Berlin. Er ist Kenner des amerikanischen Medienmarktes und ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Knüpfer, Sie beobachten den amerikanischen Medienmarkt. Wie berichtet der denn über das Thema Joe Bidens Gesundheit derzeit?
Ja, wenn ich da direkt ein bisschen ausholen darf, der Medienmarkt, das ist ein bisschen irreführend. Mhm. Man muss verstehen, dass es in den USA mittlerweile eine Medienlandschaft gibt, die hochgradig fragmentiert ist. Wir sprechen da von asymmetrischer Polarisierung. Das heißt, wir haben hier zwei Medienlager im Prinzip, so die herkömmliche Tagespresse. Sie haben eben die New York Times angesprochen, aber daneben eben rechts außen auch einen gewaltigen anderen Apparat, der parteipolitisch orientiert ist und im Prinzip in dem Pro-Trump-Lager ist. Deswegen müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein, dass von dem Pro-Trump-Lager natürlich schon seit langem im Prinzip der Hinweis kommt, Biden sei, ich mache jetzt mal Anführungsstriche, Sleepy Joe, und zu alt fürs Amt. Das ist nicht neu. In der Tat ist es jetzt so, dass, wie eben angesprochen, nun seit der letzten Debatte eben dann auch in diesem, ich sag mal, Mainstream Medien sich dieses Narrativ öfter findet.
Ja, ich greife das auf, was Sie gesagt haben zum Thema Politisierung des Themas Gesundheit. Ist dieses Thema denn aus Ihrer Sicht eins, was der Verunsachlichung dient und nur im Dienste der Polemik und der Diskreditierung von Joe Biden steht? Also eine typische Donald-Trump-Strategie?
Ja, wir müssen da in der Tat vorsichtig sein. Also wir kennen das schon von 2016. Es ist eben so, dass wenn man vermeintliche und wieder, mache ich Anführungsstriche, Schwächen im politischen Gegner ausmacht, dann wird in diese Kerbe geschlagen. Da sind die Republikaner, da ist Donald Trump sehr gut drin, dass er sozusagen eine Schwachstelle ausmacht und dann darauf wie so ein Laser im Prinzip fokussiert bleibt. Wohingegen es den Demokraten nicht gleichzeitig gelingt, eben darauf hinzuweisen, dass natürlich auch Donald Trump mittlerweile sehr alt ist, teilweise auch Sachen sagt, die man nicht wirklich nachvollziehen kann oder versteht etc.
Ist ja schon länger so, dass der Sachen sagt, die man nicht so richtig versteht.
Ja, oder schlimmer noch, also man versteht sie und sie weisen darauf hin, dass er im Prinzip die amerikanische Demokratie, die Republik abschaffen will, politische Gegner einsperren lassen möchte etc. oder einfach auch lügt. Und da häufen sich natürlich sozusagen die Angriffsflächen so sehr, dass man sich gar nicht auf eine bestimmte fokussieren kann. Bei Hillary Clinton war es im Prinzip der Vorwurf, sie sei inkompetent, der sich natürlich aus Sexismus auch speiste. Und bei Joe Biden ist es nun das Alter.
Gut, aber ich nehme mal die Position derer ein, die sich dann doch Sorgen machen. Also möglicherweise ist das auch eine Frage, wie über das Thema Gesundheit berichtet wird. Also stehen Stolperer und angebliche Aussetzer im Fokus oder geht es tatsächlich um die Dienstfähigkeit des mächtigsten Mannes der Welt? Die Frage danach ist doch eigentlich schon legitim, oder?
Die Frage ist unbedingt legitim. Es geht ja hier um aber eine Agenda, eine Gewichtung von Thematiken etc. Also wir sprechen jetzt auch gerade über die Gesundheit des Präsidenten. Weder Sie noch ich sind Ärzte, soweit ich das weiß. Wir wissen im Prinzip da jetzt nicht viel drüber. Es ist natürlich jetzt nach dieser Debatte komplett legitim, darüber zu reden. Ich gucke nur gerade auf die Webseite der New York Times und da ist es die Überschrift. Wir finden es hier nochmal in den Kommentarspalten. Ich sehe jetzt auf den ersten Blick einfach 5 Geschichten, die sich mit der Gesundheit des Präsidenten auseinandersetzen.
Ja, das ist ungewöhnlich,
gestern hat
oder?
Gestern hat gleichzeitig der Supreme Court, der oberste Gerichtshof, entschieden, dass ein Präsident, da geht es um Trump, im Prinzip immun ist, wenn er in offiziellen Tätigkeiten Entscheidungen trifft. Das ist meiner Meinung nach, nach meinem Empfinden, eine deutlich größere Geschichte.
Ich konzentriere mich nochmal auf die sogenannten klassischen Medien, weil Sie gerade die New York Times ansprechen. Das sind alles Medien, die dann doch zumindest vorsichtiger sind, was das Spekulieren über den Gesundheitszustand von Joe Biden betrifft. Wie groß ist denn der Einfluss solcher klassischen Medien? Ich frage auch vor dem Hintergrund dessen, dass das ja auch eine Gewichtung möglicherweise auch wahlbeeinflussend ist, wenn so eine Zeitung über die Gesundheit des Präsidenten schreibt.
Ja, da würde ich die Medien, die New York Times vor allem auch nicht zu sehr gewichten jetzt. Es ist nun mal so, dass in den USA die meisten Leute sich eh schon entschieden haben. Es geht dann um einige wenige Swing States natürlich. Und da geht es in der Tat um einige wenige Wählerschaften, die noch überzeugt werden müssen. Ansonsten sind die Fronten aber relativ geklärt. Was jetzt wichtiger ist, ist natürlich der demokratische Parteiapparat. Der muss jetzt intern entscheiden etc. Das entscheidet nicht ein Medium, der letztendlich Präsident wird. Grundsätzlich mal Richtung New York Times und so den klassischen, sagen wir mal, liberalen Medien, da würde ich einfach mal so ein bisschen die Bemerkung mir erlauben, es gibt die Tendenz, also größere Narrative auszumachen, gerade in Wahlkämpfen. Und da ist schon länger die Beobachtung, dass es, wenn es um die Demokraten geht, so die Tendenz gibt, die als, so ein Kollege in den USA hat das mal so umschrieben, dass man sie als Protagonisten sieht. Das heißt sozusagen als Helden der Geschichte, die man aufmacht. Und dementsprechend setzt man höhere Standards. Man sieht sie sozusagen als diejenigen, die sich richtig verhalten müssen, die rational argumentieren müssen, etc. Und gleichzeitig werden Republikaner wie Trump oft als Antagonist sozusagen dargestellt. Da gelten nicht die gleichen Standards. Da wird einfach vorausgesetzt, dass er sich irgendwie Trumpesk verhalten wird. Und das prägt natürlich jetzt auch diese Berichterstattung, die wir jetzt erleben rund um Biden.
Trumpeskes Verhalten. Kurt Knüpfer, wir haben über den medialen Umgang des Gesundheitszustandes von Joe Biden gesprochen. Kurt Knüpfer ist Politikwissenschaftler am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien in Berlin. Medias Res ist hier. Das Gefühl des Ausgeliefertsein und das Gefühl der Machtlosigkeit beschreiben Opfer von Shitstorms als besonders belastend. Und das Gefühl der Demütigung, wenn massenhafter Hass über einen hereinbricht. Jeder und jede kann betroffen sein von Shitstorms. Aber zumindest was die Machtlosigkeit betrifft, gibt es manchmal Möglichkeiten, doch ein wenig handlungsfähig und damit machtvoller zu werden. Lena Fuhrmann hat recherchiert.
Wer in deutschen Gesetzbüchern nach dem Begriff Shitstorm sucht, wird lange brauchen und sicher nicht fündig werden. Juristisch ist der nicht klar definiert. Überhaupt, es ist kompliziert. Schließlich besteht ein Shitstorm aus Hunderten, vielleicht Tausenden hasserfüllten Kommentaren, gepostet in kürzester Zeit, meist ohne Vorwarnung. Dazu kommen unzählige, oft anonym agierende User. Hier heißt es dann erst einmal die richtige Strategie finden, um dagegen rechtlich vorzugehen. Aber, so Rechtswissenschaftler Christian Alexander.
Also es gibt im Grunde eine ganze Reihe schon von Schutztatbeständen. Es ist also nicht so, dass die Rechtsordnung keinen Schutz bietet. Aber die Umsetzung, also die Durchsetzung, ist natürlich schwierig bei Shitstorms.
Von Fall zu Fall können ganz unterschiedliche Tatbestände vorliegen. Häufig sind es Verletzungen des Persönlichkeitsrechts, beschreibt Alexander.
Das ist so ein Rahmenrecht, das schützt erstmal alle Bereiche der Persönlichkeit und insbesondere auch den sozialen Geltungsanspruch. Also einfach, dass ein Mensch in der Öffentlichkeit auch respektiert wird, als Mensch auch tatsächlich gewürdigt wird, unabhängig von den eigenen Verdiensten.
In Shitstorms werden Menschen herabgewürdigt, ihr persönliches Ansehen angegriffen. Etwa durch Beleidigungen oder Verleumdungen. Häufig werden Bilder oder Videos der betroffenen Person oder ihr Name geteilt. Das verstößt gegen das Recht am eigenen Bild oder das Namensrecht.
Wenn eine betroffene Person beispielsweise eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts geltend macht, dann geht es in allererster Linie um zivilrechtliche Rechtsfolgen. Das können Unterlassungsansprüche sein, Beseitigungsansprüche, Schadensersatzansprüche, also Unterlassung beispielsweise, dass bestimmte Behauptungen nicht wieder vorgenommen werden.
Im Strafrecht drohen den Täterinnen und Tätern Geld- oder Freiheitsstrafen. Wie das durchgesetzt werden kann, ist vielen Betroffenen unklar. Sie fühlen sich ohnmächtig. Hier setzt die Menschenrechtsorganisation HateAid an. Sie dient als erste Anlaufstelle, unter anderem mit einer psychologisch stabilisierenden Beratung, so Franziska Benning, die Leiterin der Rechtsabteilung.
Und es ist einfach extrem wichtig, dass Betroffene die Möglichkeit haben, über ihre Erfahrungen auch zu sprechen, auch mit geschultem Personal zu sprechen. Bei uns arbeiten SozialpädagogInnen, PsychologInnen in den Teams.
Auch bei rechtlichen Schritten steht HateAid den Betroffenen zur Seite, stellt etwa den Kontakt zu passenden Kanzleien her. Zusätzlich ist eine Übernahme der Prozesskosten möglich. Denn gerade der zivilrechtliche Weg kann teuer werden und sich lange hinziehen. Der Ausgang ist oft ungewiss. Die Unterstützung durch HateAid soll hier Betroffene ermutigen. Benning betont, Unwissen im Umgang mit Hass im Netz gibt es nicht nur bei den Geschädigten.
Da ist auf jeden Fall auch noch Nachholbedarf auf Seiten der Polizei. Und deswegen machen wir auch ganz explizit Vorträge und Workshops bei Polizei und Justiz, weil wir auch die dazu befähigen möchten, Betroffene über ihre Rechte aufzuklären.
Präventionsarbeit ist entscheidend im Kampf gegen Hass im Netz. Das hat man auch bei der Organisation LoveStorm begriffen. Sie hat dafür eine eigene Trainingsplattform geschaffen. LoveStorm bietet Fortbildungen für Lehrende, Social-Media-Teams und alle, die sich gegen Hassrede engagieren wollen. Zentral ist dabei ein Online-Rollenspiel, beschreibt Leiter Björn Kunter.
Das ist uns ganz wichtig, dass die Menschen ganz konkret in einem Rollenspiel einfach mal in die Rollen reinschlüpfen. Wie fühlt es sich an, ein Hater zu sein, eine Haterin? Wie fühlt es sich an, dann auch im Schockmoment selber einzugreifen und die Dynamik live zu erleben? Und dafür haben wir einen sicheren Online-Raum, wo die Leute alle einen Avatar haben und ein Synonym.
Im Ernstfall können Teilnehmende dann auf das Gelernte zurückgreifen. Kunter rät Betroffenen, sich Verstärkung dazu zu holen. Getreu dem Motto, nie alleine gegen Hass im Netz.
All die Gesetze, die es gibt, sind wichtig, weil sie eine rote Linie ziehen, aber sie können immer nur die absolute Spitze des Eisberges kappen. Und das ist in einer gewissen Weise auch gut, weil wenn ich einen schlechten Tag habe und dann mir rutscht was raus, möchte ich auch nicht sofort eine Strafe zahlen. Aber es heißt halt umgekehrt auch, dass viel Hass und Hetze und Erniedrigung und Diskriminierung einfach ja, in der Gesellschaft stattfindet. Und dagegen muss man was tun.
Auch für Außenstehende bedeutet das, nicht wegschauen, auf Betroffene zugehen und sich informieren, damit Hass im Netz auf Dauer keine Chance hat.
Und einige Konzepte, die da zur Möglichkeit stehen, hat Lena Fuhrmann vorgestellt. Ende letzten Jahres, als das Thema Klimakleber noch wesentlich virulenter war als zurzeit, da gab es eine Meldung der Nachrichtenagentur AFP, aus der eine ganze Reihe Medien eine Überschrift generiert haben, nämlich folgende Überschrift: Landgericht stuft die letzte Generation als kriminelle Vereinigung ein. Was nicht stimmte, das Landgericht München hatte nur einen Anfangsverdacht einer kriminellen Vereinigung als gegeben gesehen, was juristisch schon ein recht großer Unterschied ist, Anfangsverdacht versus Einstufung. Und für diese Überschriften sind einige Medien vom Deutschen Presserat gerügt worden, unter anderem auch die Zeit, die online entsprechend einseitig bzw. falsch berichtet hatte. Die Zeit allerdings hält die Rüge für ungerechtfertigt, denn im Text sei die Sachlage richtig dargestellt, nur die Überschrift hätte pointiert zusammengefasst und auch nur für die Überschrift hätte es ja die Rüge gegeben. Die Rheinische Post schließt sich dieser Sicht an, auch sie wurde gerügt. Was uns zur medienethischen Frage bringt, wie genau müssen es Medien eigentlich nehmen mit der Überschrift? Marlies Prinzing ist Medienwissenschaftlerin, sie ist Professorin für Journalismus und sie habe ich vor der Sendung gefragt, was die Ethikerin in ihr zur Causa Wahrheit in Überschriften sagt.
Die Medienethikerin sagt, dass das so nicht geht. Der Sinn einer Überschrift, der darf nicht den Inhalt entstellen oder den Inhalt verfälschen. Und in dem Fall ist es so, dass diese Überschrift mindestens mal so auf das erste Hingucken des Publikums irritiert und sogar in die Irre führt.
irritieren, das würden jetzt wahrscheinlich viele Medienmenschen sagen, ist gar nicht so schlecht, denn dann liest man möglicherweise den Artikel. Also die Antwort auf Ihren Einwand könnte vielleicht sein, na gut, lest nicht nur die Überschrift, lest halt auch den Artikel. Inhalte sollten nicht nur nach einem Satz beurteilt werden. Ich sage das jetzt so salopp, aber ich glaube, Sie wissen, was ich meine.
Das ist natürlich richtig. Es ist auch richtig, dass man über eine Überschrift dann Aufmerksamkeit für seine Geschichte dann generiert. Aber es gibt einen Unterschied zwischen der Aufmerksamkeit, die praktisch für das Kernthema der Geschichte dann generiert wird, und dem, dass man sozusagen ein Clickbaiting betreibt, also über etwas, was noch einen über die eigentliche Realität hinausgehenden Aufregereffekt hat. Und das kann natürlich in dem Fall dann so gewesen sein, weil es ja was anderes ist, ob man eben schuldig im Sinne eines Anfangsverdachts ist oder in Anführungszeichen nochmals gesetzt schuldig im Sinne dessen, dass man tatsächlich eine kriminelle Vereinigung ist. Also das Zweite erzeugt einen ganz anderen Aufregereffekt, und das ist etwas, was eben, Sie hatten es am Anfang ja auch gesagt, gar nicht der tatsächlichen Entscheidung des Landgerichts München entspricht.
Lassen Sie uns das noch ein bisschen vertiefen mit der Cui Bono-Frage. Also wem nützt es? Natürlich dem Medium. Durch catchy Phrases kann man Aufmerksamkeit generieren. Aber was macht das mit der öffentlichen Meinung, wenn wir da mal ein bisschen den Blick heben und überlegen, wie die Berichterstattung auch durch solche, in dem Fall zugespitzten Informationen, ja eine Meinungsbildung lenkt?
Und eben genau deswegen nützt es auf den zweiten Blick hin überhaupt nichts. Also klar, man hat dann den ersten Reiz, man hat dann eine catchy Überschrift, aber letzten Endes geht es um Glaubwürdigkeit, es geht um sorgfältiges Arbeiten, und es gibt ja dann schon noch Alternativen zu einer Überschrift, und das ist eben auch eine Frage der journalistischen Professionalität, dann eine Aufmerksamkeit erzeugende Überschrift zu machen, die nicht am Kern der Realität vorbeigeht.
Jetzt vermute ich, dass möglicherweise auch die sozialen Medien in den letzten Jahren da auch eine Mitverantwortung haben, wo es darum geht, möglichst schnell Aufmerksamkeit zu generieren, sonst klickt man schnell weiter. Sind die Online-Medien, in dem Fall die Zeitungen, da diejenigen, die Rechnung diesem Trend tragen?
Nun, das mag als Erklärung dienen, aber es ist natürlich keine Rechtfertigung dafür. Und gerade beispielsweise Zeit Online steht ja auch dafür, dass die wirklich sehr, sehr professionell arbeiten. Und man kann ein Stück weit nachvollziehen, dass es einem unbequem ist, wenn man eine Rüge des Presserats bekommt. Aber an der Stelle halte ich es schon aus der ethischen Perspektive heraus für geboten, sich über eine Verbesserung dann auch Gedanken zu machen. Weil auch die Argumentation, die Zeit Online ja vorträgt, indem sie sagt, naja, also die Rechtsexperten haben uns ja gesagt, diese Überschrift ist rechtmäßig. Die sagt zwar, dass es nicht verboten ist, so eine Art von Überschrift zu setzen, aber das heißt noch lange nicht, dass es professionell ist, dass es ethisch geboten ist, sowas zu machen. Also nach der geltenden Rechtsprechung, so die Argumentation ja weiter von Zeit Online, sei diese Überschrift ja durchaus pointiert, und pointierte Überschriften dürfen sein. Aber pointiert heißt ja nicht, dass sie irreführend sein dürfen.
Das war auch das Argument des Presserates. Die journalistische Sorgfaltspflicht im Sinne des Pressekodexes ist hier nicht gewahrt worden. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht so eine Rüge, und wie wichtig ist so eine Instanz wie der Presserat?
Ich finde die Selbstregulierungsinstanz Presserat sehr, sehr bedeutsam, weil sie auch zur Medienkritik nochmals weiter anregt, weil sie außerdem auch durch die Art der Argumentation natürlich auch Medienkompetenz mittelbar fördert, indem man sich eben da einfach auch kritisch konstruktiv mit diesen Argumenten auseinandersetzen kann. Also ich finde es hervorragend, wenn sich ein Publikum dann an den Presserat wendet und sagt, das und das hat mich gestört, hat mich empört, und wenn dann infolgedessen eine Auseinandersetzung stattfindet, zu der A, der Presserat sich positioniert, zu der aber auch B, die betroffenen und angesprochenen Medien sich positionieren. Diesen konstruktiven, teilweise auch kontroversen Diskurs, den kann ich nur gut finden.
Wie genau, wie wahrhaftig müssen Überschriften sein? Nicht aus juristischer, sondern medienethischer Sicht. Darüber habe ich mit der Medienwissenschaftlerin Marlies Prinzing gesprochen, hier im Deutschlandfunk. Markus Söder war bei Inas Nacht, und es war Ein Moment, das könnte jetzt in die Kategorie Kommentar fallen. Da sollten wir sauber trennen zwischen Meinung und Moderation. Deswegen übernimmt nun unser meinungsstarker Kolumnist.
Medias Res. Die Meinung von Arno Orzesek.
Sollten Sie gelegentlich, übersättigt von ernsthaftem Journalismus, den Deutschlandfunk abschalten und im Fernsehen Zerstreuung suchen, dann wissen Sie vermutlich, in der Heute-Show im ZDF liefert Oliver Welke risikofreie Nachrichtensatire, die bei jeder Prüfung auf politische Korrektheit glänzende Noten bekäme, während Inas Nacht im Ersten, wir zitieren ein Hamburger Magazin namens Mit Vergnügen, per Themensackhüpfen eine prollige Fremdschamparade veranstaltet, in der sich die Gastgeberin Ina Müller wie ein Dorfmädel benimmt, das sich gerade 4 Fanta Korn mit Koks-Topping um die Ohren geballert hat. Eine reizend ungewisse Herausforderung und echte Mutprobe also für den virilen Laptop- und Lederhosen-Populisten Markus Söder, der ansonsten sein geföhntes Selbstbild bei Instagram, TikTok und Twitter voll unter Kontrolle hat. Noch nicht einmal halb voll hatte Ina Müller den Kanal, als sie den bayerischen Ministerpräsidenten souverän zotig ankumpelte: Bist du ein guter Liebhaber? Wahnsinnig im Bett? Von Boris Johnson, der sich wie Söder vom Schicksal zum Volkstribun auserwählt fühlt, ist der demütige Hinweis bekannt: Ich habe mit viel weniger als 1000 Frauen geschlafen. Aber solche Sprüche kann man planen. Söder jedoch improvisierte, als die Frage im Raum stand, ob er wahnsinnig gut im Bett sei: Ich bin wahnsinnig früh im Bett. Geben Sie es ruhig zu, davon vertragen Sie noch mehr. Zum Beispiel den hier. Müller wollte wissen, was Söder täte, wenn seine Kinder mit Grünen oder Sozen nach Hause kämen. Ausgeschlossen, brustete Söder, habe denen schon früh erzählt, Sozis und Grüne wollen euch das Spielzeug wegnehmen. Große Unterhaltung, meinte der Spiegel. Pures Dialoggold, konstatierte die FAZ. Schlagfertig, lobte der Fokus. Popstar-Qualitäten entdeckte die Welt. Natürlich hielten es alle Medien für ihre Pflicht, auf gewisse Risiken und Nebenwirkungen von Söders Talent zur geistigen Gleichschaltung mit Inas alkoholisierten Nachtspäßen hinzuweisen, zumal er sich, sonst angeblich dem Alk abhold, einige Gläschen Küstennebel gönnte. Aber weil Söder bei der obligatorischen Gesangseinlage auch noch Freddie Quinns »Sie hieß Mary Ann« sehr okay zum Vortrag brachte, dürfte er selbst seine grenzenlose Tauglichkeit einmal mehr für bewiesen halten. Zumal der große, starke Mann, der immerzu seine innere Kanzlerkandidatur niederringen muss, zugleich ein blütenzartes Sensibelchen ist, das etwa die Gebote bürgerlicher Schicklichkeit lässig austestet, aber dann doch achtet. Offenbar angesteckt davon, dass Ina Müller an diesem Abend fast immer nur an das eine und das Drumherum dachte, erklärte Söder zu dem berühmten Porträtfoto von Franz Josef Strauß, das einst über seinem Jugendbett hing: Vielleicht war das ein Grund, warum, wenn ich ein junges Mädchen eingeladen habe ins Zimmer, keine geblieben ist. Soweit so freimütig halb keusch. Wirklich betreten und sittlich angefasst aber hob Markus Söder seine Hand vor die Augen, als Müller am Höhepunkt von mehreren Tiefpunkten der Nacht im Zusammenhang mit Anker-Tätowierungen eine simple Frage stellte. In den Kommentaren wird Söders Genantheit in diesem spannenden Augenblick mehrheitlich als Souveränität gedeutet. Aber denken Sie doch mal darüber nach, ob Sie einen Kanzler Söder umso mehr oder weniger schätzen würden, wenn er Ina Müllers Frage offen und ehrlich beantwortet hätte. Ihre Frage lautete: Hast du einen kleinen Anker am Sack?
Da haben Sie sie, die Meinung von Arno Orzesek. Für ihren Roman namens Das Loch ist die japanische Schriftstellerin Hiroko Oyamada mit dem sehr renommierten Akutagawa Prize ausgezeichnet worden, eine der wichtigsten literarischen Auszeichnungen Japans. Und jetzt ist das Buch in deutscher Übersetzung erschienen. Die Rezension gleich bei den Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt. Den Podcast zu dieser Ausgabe Medias Res, den finden Sie natürlich jederzeit im Netz bzw. mittels Ihrer Deutschlandfunk-App. Eine Neuausgabe dieser Sendung dann morgen wieder ab 15:35 Uhr. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.